ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Jüdisches Leben muss schon immer im Nachkriegsdeutschland geschützt werden. Schlimm genug. Inzwischen ist die Lage aber bedrohlich. Der Hamas-Terrorangriff auf Israel vor bald 2 Jahren hat hier eine Welle von Antisemitismus ausgelöst. Der jüdische Student Lahav Shapira hat deswegen seine Berliner Uni verklagt. Die Freie Universität unternehme nicht genug gegen Diskriminierung. Verbände unterstützten die Klage. Erwartet wurde heute ein Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts, doch es kam anders, berichtet unsere Beobachterin Oda Tischewski.
Am Ende will das Gericht doch noch mehr hören von der Freien Universität Berlin, um eine Entscheidung treffen zu können. Hat die Hochschule genug getan, um pro-palästinensische Veranstaltungen zu beobachten, antisemitische Anfeindungen zu erkennen und Extremismus zu unterbinden? Lahav Shapira sagt nein und will vom Gericht feststellen lassen, dass die Uni damit gegen ihre Verpflichtung aus dem Berliner Hochschulgesetz verstoßen hat, ein diskriminierungsfreies Studienumfeld zu schaffen. Während der Verhandlung zählt er verschiedene Gelegenheiten auf, bei denen die Uni aus seiner Sicht tatenlos blieb oder Studierende, die Vorfälle meldeten, dazu aufforderte, selbst tätig zu werden. Die Vertreter der FU Berlin sagten zu, sich zu den Vorwürfen zu einem späteren Zeitpunkt äußern zu wollen, denn auch die grundlegende Frage nach der Zulässigkeit einer solchen Klage steht in dem Verfahren nach wie vor zur Diskussion. Um die offenen Fragen zu klären, vertagte sich die Kammer schließlich. Ein zweiter Verhandlungstag wird vermutlich im Oktober stattfinden.
Also noch kein Urteil im Prozess um antisemitische Bedrohungen an der FU Berlin, oder Tischewski informierte. Die Berliner Unis und der Senat ringen um die Finanzierung der Hochschulen in der Hauptstadt. Es drohen drastische Einschnitte und deutlich weniger Studienplätze und Lehrangebote. Nach ihrem Verhandlungsmarathon mit dem Senat sprechen die Hochschulen selbst von Fortschritten. RBB24-Landespolitikreporterin Angela Ulrich hat mal bei Hochschulvertretern nachgefragt, was denn da besprochen wurde.
Müde sei er, sagt Lars Överdiek nach über 9-stündigen Verhandlungen mit der Wissenschaftsverwaltung. Auch optimistisch? So weit will der Kanzler der Technischen Universität nicht gehen, aber...
Verhakt haben wir uns da Gott sei Dank nicht, sonst hätten wir noch länger getagt. Die Stimmung war ernsthaft, aber eben auch freundlich. Wir haben da jetzt keine bösen Worte fallen lassen.
Keine bösen Worte, aber auch sicher keine Jubelschreie. Denn wenn der Senat bei seinem Sparkurs bleibt und nicht noch deutlich was drauflegt bei den Zuschüssen für die Unis, geht es beim Angebot an Studienplätzen runter.
Wenn Lehrpersonal abgebaut wird, dann kann man nicht die gleiche Zahl an Studierenden betreuen. Das ist sicherlich für die Stadt der negativste Punkt.
Von um die 25.000 Studienplätzen weniger in Berlin ist die Rede. Die Charité meldet sogar, dass sie bei Zahnmedizin rund ein Viertel und bei Hebammenwissenschaft die Hälfte der Plätze streichen wird. Vor allem, sagt TU-Kanzler Överdiek, wer schnell sparen muss, kann das nicht strategisch tun. Der kann nur die nächsten frei werdenden Professuren streichen, egal ob das sinnvoll ist oder nicht. Das muss sich ändern, sagt Överdiek.
Wir müssen uns abstimmen mit den anderen, wollen uns natürlich auch abstimmen mit den anderen Hochschuluniversitäten, über Mehrfachangebote reden, über unterausgelastete Studiengänge, die es sicherlich auch in einzelnen Bereichen gibt. Aber im Moment ist es einfach nur schnell, 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 was zuerst frei wird.
Julia Neuhaus, Präsidentin der Hochschule für Technik, macht klar, dass selbst bei etwas mehr Zuschüssen die Lage für die Unis prekär bleibe. Sie verweist auf die gemeinsame Klage, die die Unis gegen den Senat vorbereiten.
Es geht ganz häufig nicht um die Frage, ob wir das gerne wollen, sondern ob wir es müssen. Weil wenn wir einen Vertrag unterschreiben, der uns in eine Zahlungsunfähigkeit bringen würde, dann sind wir als diejenigen, die verantwortlich sind für einen ausgeglichenen Haushalt, dafür zuständig, diesen Vertrag nicht zu unterschreiben.
Kommenden Dienstag beschließt der Senat die Eckpunkte des Doppelhaushalts für die kommenden 2 Jahre. Dann werden auch die Unis schwarz auf weiß sehen, was für sie vorgesehen ist. Und danach über eine mögliche Klage entscheiden.
Angela Ulrich war das aus unserer landespolitischen Redaktion über den Stand der Verhandlungen über die Berliner Hochschulverträge. Mehr als 56.000 Kleingärten gibt es in Berlin auf landeseigenen Flächen. Immer wieder haben sich deren Pächter in den zurückliegenden Jahrzehnten bedroht gesehen, vor allem durch Wohnungsbau oder den Bau von Verkehrswegen. Jetzt hat der Senat einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der den Berliner Laubenpiepern endlich Sicherheit bringen soll. Ob das gelingen kann, hat RBB24-Landespolitik-Reporter Thorsten Gabriel recherchiert.
Umweltsenatorin Ute Bonde spricht eine Berliner Weisheit aus. In Berlin ist das Kleingartenwesen besonders ausgeprägt.
Da sagt sie was. Kleingärtner, Laubenpieper, sie waren schon im alten West-Berlin eine Macht. Wer Laubenpieper quält, wird abgewählt, demonstrierten sie noch vor knapp 30 Jahren zu Zehntausenden gegen damalige Wohnungsbaupläne. Und auch heute schauen Politikerinnen und Politiker sehr genau, ob sie sich vor Wahlen etwa an Kleingartenflächen herantrauen. Aber damit soll jetzt generell Schluss sein.
Die Kleingärten sind Berlins grüne Oasen und ab heute sind diese Kleingärten, die sich auf landeseigenem Grund befinden, also in Landeseigentum stehen, sicherer denn je.
Kleingartenflächensicherungsgesetz steht etwas sperrig über dem Entwurf, den der Senat nun auf den Weg gebracht hat. Darin steht, dass die in Summe mehr als 2000 Hektar Kleingartenfläche nicht verkauft werden dürfen. Und für Wohnungsbau oder Infrastruktur muss es ein besonderes Interesse geben, damit Kleingartenflächen dafür angetastet werden dürfen. Doppelt und dreifach abgesichert sei das, sagt die CDU-Politikerin Bonde.
Es ist immer die Zustimmung des Abgeordnetenhauses erforderlich. Weiterer Absicherungspunkt ist, dass Ersatzflächen in der gleichen Größe zur Verfügung gestellt werden müssen. Diese sollen im Einzugsbereich der aufzugebenden Flächen dann auch liegen.
Insbesondere dieser Punkt stößt auf ein positives Echo beim Berliner Landesverband der Gartenfreunde, die den Entstehungsprozess des Gesetzentwurfs kritisch begleitet hatten. Deren Präsident Gerd Schopper:
Jeder, der eine Fläche in Anspruch nehmen möchte, muss gleichzeitig über das Vorhandensein und die Bereitstellung von Ersatzflächen nachdenken. Und ich denke, dass das ein scharfes Schwert ist.
Im Abgeordnetenhaus fallen die Reaktionen nüchterner aus. So hält man es bei den Grünen kaum für realistisch, dass im Ernstfall in der Innenstadt wirklich ortsnahe Ausgleichsflächen gefunden werden. Auch die AfD sieht das so und spricht von einem nur vorgetäuschten Schutz für die Kleingärtner. Und dann kommt noch eines hinzu. Das Gesetz, wenn es einmal vom Parlament beschlossen sein wird, wird nur für die rund 56.000 landeseigenen Kleingärten gelten, nicht aber für die etwa 14.000, die sich auf Privatflächen oder Flächen des Bundes befinden, was auch Gartenfreunde-Präsident Schopper bedauert.
Es wäre natürlich wünschenswert gewesen, wenn das Land Berlin eine Lösung gefunden hätte für die privaten Flächen. Wir mussten uns aber eines Besseren belehren lassen, dass das Land Berlin keine Gesetzgebungsbefugnis für diese privaten Flächen hat.
Die Grünen bezweifeln sogar, dass das Land die Kompetenz für das nun auf den Weg gebrachte Gesetz besitzt. Sie haben dazu ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, das spätestens im Herbst vorliegen soll.
Soweit Landespolitikreporter Thorsten Gabriel. Die Berliner Laubenpieper sind also abgesichert, wenn sie auf landeseigenen Flächen ihren Kleingarten haben. Noch ein Blick nach Potsdam. Von der Straßenseite aus wirkt das Backsteingebäude in der Lindenstraße 44-45 ziemlich unauffällig. Aber hinter den Mauern unterdrückten drei Diktaturen von 1934 bis 1989 politische Gegner. Erst die Nazis, dann der sowjetische Geheimdienst. Und von 1952 bis zur Friedlichen Revolution war die Lindenstraße Untersuchungsgefängnis der DDR-Staatssicherheit. Seit 30 Jahren ist das Gebäude nun Gedenkstätte. Aus diesem Anlass war RBB-Landespolitikreporter Thorsten Südow bei einer Führung dabei.
Maria Schulz, die Leiterin der Gedenkstätte Lindenstraße in der Potsdamer Innenstadt, geht wenige Treppenstufen. Dann ein dunkler Flur. Plötzlich steht sie vor einer grauen Zellentür. In der Zelle ein dunkler Ölfarbenanstrich.
Es ist ein etwa 4 Quadratmeter großer Raum mit einem Fenster zum Hof und mit einer Waschgelegenheit und einer Toilette.
Von 1952 an bis zum Spätsommer 1989 inhaftierte und drangsalierte die DDR-Staatssicherheit in dem Ziegelbau tausende DDR-Bürger, schildert Gedenkstättenleiterin Schulz.
Es hat ausgereicht, einen Ausreiseantrag zu stellen, also die DDR offiziell verlassen zu wollen, um hier inhaftiert zu werden. Ganze Familien wurden im Gefängnis Lindenstraße in den 80er Jahren festgehalten.
Keine 50 Meter entfernt von den dunklen Zellen sind die Verhörräume der DDR-Staatssicherheit. Und die Potsdamerin Adelheid Pupka beschreibt Schülern, welchem Druck Gegner des DDR-Regimes dort ausgesetzt waren.
Dort hinten saß der Stasi, wie gesagt, hier vorne der Untersuchungshäftling. Und hier fand nun das Verhör und die Befragung statt. Ich habe von Zeitzeugen gehört, die hier stundenlang vernommen wurden. Was hast du getan?
Nach der Gedenkstättenführung in der Potsdamer Lindenstraße machen sich Mira und Johann, zwei Brandenburger Jugendliche, erste Gedanken über das Gehörte und Gesehene.
Spannend, man hat auch so gesehen, wie die Leute hier so eingesperrt wurden. Und es muss schon hart für die gewesen sein.
Unvorstellbar für mich. Damals musste man ja richtig doll aufpassen, mit wem man spricht, worüber man spricht. Und das ist einfach sehr erschreckend, sowas zu sehen.
Seit mittlerweile 30 Jahren findet Erinnerungsarbeit in der Gedenkstätte Lindenstraße statt. Erinnerung an Verfolgte der SED-Diktatur, der sowjetischen Besatzungszeit und der Nazi-Diktatur. Der Potsdamer Hannes Wittenberg zählte Anfang der 90er Jahre zu den ersten, der Führungen organisierte.
Und so eine riesige Gefängnisanlage, die unter Schutz steht, das ist doch schon ein Ding für sich, daran zu arbeiten, damit zu arbeiten, das ist Demokratieerziehung und das führt für alle Zeiten zu, heute wie damals.
Etwa 20.000 Besucher aus dem In- und Ausland informieren sich jedes Jahr in dem Ziegelbau in der Potsdamer Innenstadt. Im Herbst gibt es eine neue Ausstellung über die sowjetische Untersuchungshaft in Potsdam.
Soweit aus Potsdam, Thorsten Südow über die Gedenkstätte Lindenstraße, die besteht jetzt seit 30 Jahren. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Sie fanden's gut? Dann abonnieren Sie den Podcast gleich in der ARD-Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.